Welche Daten nutzt man überhaupt im E-Sport? Auf was muss man da achten? Wie ist E-Sport als Sport versus vielleicht anderen Sportarten zu sehen? Welche technischen Entscheidungen trifft man da? Was bedeutet eigentlich, Realtime zu verarbeiten? Und welche Rolle spielen dort auch vielleicht die Wettunternehmen? Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Notka in der heutigen Folge beantworte.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Notka, der arbeitet im E-Sports-Bereich. Jetzt viele wissen es vielleicht noch gar nicht. Ich habe früher viel gespielt oder gezockt, sagt man sogar. Für die, die es kennen, Counter-Strike und dann noch in der 1.3 Beta müsste es gewesen sein, angefangen. Wenn man jetzt meinen Wikipedia-Eintrag sieht, hätte ich es wahrscheinlich zu der Zeit noch gar nicht spielen dürfen. So viel zu mir. Aber Notka erzählt uns doch jetzt gleich mal, in welchem Bereich er genau arbeitet und was das mit Daten zu tun hat. Und dann ist es eine spannende Folge, weil so ein bisschen für mich jedenfalls aus der Historie kommt und E-Sports jetzt größer ist denn je, meiner Ansicht nach.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ist cool, hier zu sein. Aber wahrscheinlich haben wir uns dann tatsächlich schon früher getroffen, vor 20 Jahren, unter obskuren Gamer-Tags, die wir heute nicht mehr führen würden. Hallo, ich bin Notka, ich arbeite als CTO für Base Esports Technology. Und was wir machen, ist im Grunde, dass wir eine Art Datenhändler und Anreicherer sind für Daten aus dem E-Sports. Und das muss man vielleicht wissen, E-Sports ist so eine ganz eigene Subkultur innerhalb der Videospiele, die ja an sich auch schon eine Subkultur sind, eine riesige Subkultur, aber wenn man keinen Zugang dazu hat, dann ist da manches ein bisschen arkan. Und ist über die letzten Jahre hinweg ein richtiges Sportsfeld geworden, so wie wir es halt von Fußball und Basketball kennen. Ne? Da gibt es zehntausende Spieler, die zu jedem Zeitpunkt aktiv sind. Es gibt Millionen, die sich Finalspiele angucken. Es gibt professionelle Teams. Es gibt Preisgelder im mehrere Millionenbereich. Also tatsächlich ist für eins der Spiele ist Preisgeld eines der großen Turniere auf der Top 10 der höchst dotierten Preise weltweit, die man im Sport gewinnen kann. Das ist also eine richtige professionelle gewachsene Geschichte gewesen. Und was da natürlich mitkommt ist und was besonders schön ist an E-Sports-Titeln, dass die Datenlage da sehr, sehr gut ist. Weil du hast ein rein digitales Produkt und das heißt, du weißt zu jedem Zeitpunkt genau, was da so stattfindet. Ich erinnere mich, ihr hattet, glaube ich, im November oder Dezember einen Podcast mit einem Analysten von Borussia Mönchengladbach, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Super spannende Folge. Der hatte ja damals erzählt, dass die Spieler mit Sensorengürteln rumlaufen, dass ganz viel über die Videokameras funktioniert und dass tatsächlich immer noch Menschen in den Stadien sitzen mit so Klickern, die dann mitzählen, wie viele Pässe stattfinden. Ist super, ist toll. Aber das ist natürlich im E-Sports ist das qua der Natur des Spielgegenstands quasi gar nicht nötig, weil du, wenn die Spielefirma das zulässt, kompletten Zugriff auf die Daten hast. Du weißt, wer steht wo, wann, wo kommt er hin, was für eine Figur spielt er, wie ist er ausgerüstet und so weiter. Und du weißt das von allen gleichzeitig. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend für eine verschiedene Reihe von Firmen, hauptsächlich Wettfirmen und Medienfirmen. Für Wettfirmen ist es toll, weil wenn du weißt, was ganz genau immer zu jedem Zeitpunkt passiert, kannst du natürlich ganz wunderbare Wetten anbieten. Auch interessantere Wetten, als es traditionell möglich ist.
Und für also ein Beispiel dafür?
Ja, zum Beispiel könntest du, also im Fußball gibt es sowas wie, wer kriegt die nächste rote Karte?
Ja.
Das oder die nächste, machen wir mal die nächste gelbe Karte, davon gibt es so 3 bis 4 pro Spiel, glaube ich, vielleicht. In einem Counter-Strike-Match könntest du machen, okay, wer macht den nächsten Kill? Wer macht den nächsten Fünferkill? Wie viele Headshots hat dieser Spieler in jener Runde und sowas? Das Ganze wird viel, viel granularer. Also alles, was du als Mensch im Grunde beobachten kannst, darauf könntest du theoretisch einen Wettmarkt anbieten. Ja.
Und dadurch, dass die Daten eben schon zum großen Teil vorhanden sind, kannst du die Quoten viel, viel besser berechnen.
Genau, genau. Das war so ein bisschen mein Steckenpferd in der Anfangszeit, beziehungsweise das war so der Grund, wieso die Firma gegründet wurde. Wir hatten damals ein Joint Venture mit der größten Wettfirma der Welt und die sagte, ja, wir haben jetzt nicht so viel Ahnung von E-Sports. Ihr habt ein bisschen Ahnung von E-Sports, dann macht ihr doch mal für uns die Modelle und liefert uns die Wahrscheinlichkeiten zu. Und das war so die Geburtsstunde von Base. Da ist inzwischen viel mehr draus geworden, weil wir viel mehr tun, als nur noch diese Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Tatsächlich ist das inzwischen der kleinste Teil. Das Große ist jetzt, dass wir diese Daten einlesen, dass wir sie anreichern, Statistiken erstellen, aufbereiten, darstellen auf bestimmte Art und Weise und dann an unsere Kunden weitergeben. Das sind die eben erwähnten Wettfirmen oder eben halt auch Medienfirmen. Ich weiß nicht, ob du früher mal, ich glaube, das ist irgendwie diesen deutschen Sportsender, der immer so Poker mal übertragen hat, als Poker mal so das neue heiße Ding war. Ja. Und dann stand da unten immer, dann hast du mal die Karten gesehen und die Gewinnwahrscheinlichkeit, die der Spieler hatte. Das machen wir auch. Ne? Also dazu die Daten liefern, beziehungsweise die Gewinnwahrscheinlichkeiten. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel bei einem berühmten Turnier wird dann immer wieder eingeblendet, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie die nächste Runde gewinnen, ist die und die. Die Matchgewinnwahrscheinlichkeit ist die und die. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Verlängerung geht, ist die und die. Da gibt's je nach Spiel, also für Counter-Strike gibt's, haben wir, glaube ich, was so um die 40 verschiedenen Märkte. Für Dota und League of Legends zwei andere Spiele, die noch sehr, sehr groß sind. Jeweils so um ein Dutzend bis 20 Märkte, je nachdem, wie das Spiel aussieht und wie es gerade läuft. Genau.
Wer meine Folgen gehört hat, da gibt's ja einige Folgen im Fußballbereich, wie dort die Daten erhoben werden über die DFL beziehungsweise die Fußballligen, die über einen Anbieter allgemein, der glaube ich wieder, kenne ich nicht genau in den Vertragskonstrukten aus, aber ich glaube alle Vereine haben Anteile an dieser einen Firma, die wiederum Daten sammelt, die dann die Daten in Rohformat oder auch in aggregierter, bereits analysierter Variante den Verein zur Verfügung stellt und damit können die eben ihre Gegner besser analysieren, sich selber analysieren und müssen gar nicht die Architektur aufbauen. Also die Technik, die notwendig ist, um die riesen Datenmengen zu speichern, die Art und Weise, wie sie überhaupt irgendwie vielleicht Spielverläufe oder Laufwege analysieren können, ist nicht vorhanden. Ich finde es eigentlich ein gutes Beispiel und eigentlich das, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, was ihr macht, aus einem anderen Sportbereich. Das Tolle ist, ihr habt die Daten bereits schon immer gehabt. Ich glaube, ihr arbeitet mit ganz anderen Datenmengen im Vergleich zu Fußball vielleicht. Da kannst du uns auch gerne mal abholen. Und dann kommt ihr ja aus einer sehr technischen Welt. Das heißt, wie muss ich mir sowas vorstellen? Und vielleicht holst du uns auch nochmal ab zu, wo kommt ihr her und wo geht die Reise hin? Weil zu der Zeit, wo wir beide höchstwahrscheinlich gespielt haben, war ja diese, auch wenn wir uns das gehofft haben, dieser klassische Wettbewerb gar nicht so richtig da. Da bist du noch auf LAN-Partys gefahren und das Einzige, was du so richtig getrackt hast, war, wie war dein Ergebnis? Aber du hast nicht wirklich angefangen, jetzt denken alle, wir sind verrückt, aber irgendwie Spielwege zu analysieren, wie spielt ein einzelner Spieler, was sind die Schachzüge der anderen Leute, was passiert, wenn sie wie folgt laufen, woher kannst du sozusagen erahnen, welche Spielzüge die Personen spielen. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz, ganz professionell geworden.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist, ich meine, wenn wir mal bei der Analogie zum klassischen Sport bleiben und uns und über Fußball nachdenken, dann gibt's ja häufig diese Spekulation, okay, welches System spielt dieses Team und wo werden sie jetzt nun den Spieler hier aufstellen? Und das Gleiche findet da ja auch statt. Nur nochmal potenziert, weil in einigen dieser Spieler nicht jeder Mensch mit den gleichen Fähigkeiten kommt, sondern jeder Spieler eigene komplett besondere Fähigkeiten hat. Das muss man sich so vorstellen, als ob Florian Wirtz auf einmal den Ball beamen kann und Kimmich kann, was weiß ich was, 5 Meter hochspringen. Und solche Sachen, ne? Also vollkommen nichtlineare Kombinationen gibt's da. Das heißt, diese ganze Analyse, wie spielt ein Team, was wird es machen, ist nochmal auf einer Komplexitätsebene drüber. Und ist aber auch machbar, weil es, wie du sagst, diese vielen, vielen historischen Daten gibt und jedes Team natürlich ihren Stil hat. Und weil diese Stile so komplex sind, kann man sie auch nicht so leicht ändern. Das heißt, das ist ein ganz, ganz, ganz interessantes Spiel. Ja, aber dann vielleicht dann nochmal einen Schritt zurück zu deiner Frage, wie sieht das denn aus? Also die Kette kann man sich so vorstellen, Und ja, du hast recht, wir machen im Grunde das Gleiche wie diese Firma in der DFL, mit dem Unterschied, dass uns nicht die Vereine besitzen oder die DFL, sondern dass wir gegründet wurden, um quasi selbst diese Lücke da zu füllen. Und das ist auch deswegen notwendig, weil das Produkt E-Sports weniger, wie sagen wir mal, kohärent organisiert ist als das Produkt Fußball. Wenn ich ein Fußballfan bin, dann interessiert mich vielleicht die Bundesliga und die Champions League. Das sind zwei Dinge. Ja, sagen wir mal hauptsächlich die Bundesliga, da gibt's einen Organisator und das ist gut. Wenn ich ein Counter-Strike-Fan bin, dann gibt's mindestens 4 Organisatoren, vielleicht noch ein halbes Dutzend regionale Organisatoren. Das heißt, es gibt niemanden, der dieses Produkt Counter-Strike so richtig an einer Stelle bündelt. Und da kommen wir rein. Im Grunde sind wir nichts anderes als, wenn man so möchte, eine Art Convenience-Plattform, ne? Weil wir den Leuten oder den Kunden es abnehmen, dass sie ihre eigenen Integrationen gegen 12 verschiedene Tournament-Organizer programmieren müssen. Und das ist für die interessant, weil Entwicklerkapazitäten der Engpass im Grunde sind. Das hatten wir auch Mönchengladbach hat ja gesagt, ne, wir werden ja nie mehr als 5 Leute werden und im Moment haben wir einen und sowas. Und das sehen wir auch, wir waren letztens mal bei wie heißen die noch? West Ham United, sorry, zu Besuch. Ja, da ist ein Techniker, ne? Der hat natürlich entsprechend viel zu tun und das limitiert natürlich auch entsprechend die ganze Sache. Und wenn du dann wie wir so aus dem technischen Bereich kommst, ja, dann packst du das von Anfang an ein bisschen anders an. Allerdings mit noch ganz schön viel Handarbeit, das muss man dazu sagen. Denn wenn du dieses Dutzend an Turnieranbietern hast, dann musst du ja erst irgendwie an diese Daten rankommen. Und meistens läuft das so, wir haben so unsere eigengeschriebenen Programme, sogenannte Parser, die analysieren, was im Spiel passiert, die das umwandeln in unser Datenformat und es dann an unsere Server schicken. So. Und die müssen in diese Spiele eingeladen werden als Beobachter quasi. Ja, es ist so wie so ein genau, ne? So, und das muss einfach händisch gemacht werden. Ja? Da gibt es so einen Discord-Channel, da werden dann Passwörter und Logins rumgeschickt und dann loggt sich einer von uns ein. Und wir haben so zwischen 50 und 60 Freelancern und in Data Operations arbeitende Menschen, die sich rund um die Uhr drum kümmern, dass wenn irgendwo in Shanghai um 3 Uhr morgens ein Spiel beginnt, dass wir auf dem Server sein können, wenn wir die Datenrechte dazu haben.
Ja, so. Genau. Ist aber auch eine kritische Situation, weil wie kann man denn die Leute dazu abholen, die vielleicht nicht so E-Sports affin sind? Weil ihr seht ja die Spielzüge der anderen Teams live oder aller Spieler live und könntet potenziell ein Leak machen darüber, wie die Spielzüge der anderen sind in dem gleichen Moment, oder?
Absolut. Ja. Wir könnten auch schön fein Geld verdienen an den Wettbörsen, indem wir das ausnutzen. Und da gibt es dann entsprechende legale und rechtliche Konstrukte, die das verhindern. Was das Geldverdienen angeht, gibt es noch andere Konstrukte, weil die Wettfirmen an und für sich ja davon leben, dass niemand sie glatt sieht. Also haben sie eine Menge Mechanismen entwickelt, die erkennen, wenn du etwas weißt, was andere nicht wissen und dann sofort deine Wetthöhe beschränken. Ja? Das heißt, wenn du für eine Wettfirma oder wenn du bei einer Wettfirma Kunde bist und du bist ein wirklich guter Wetter, dann benutzen sie dich mehr so wie ein Kanarienvogel in der Kohlemine. Ne? Sagen, okay, wenn der darauf wettet, dann passen A, die Quoten an und B, gucken wir, dass unser Schaden nicht zu groß wird. Ne? Das funktioniert natürlich nicht immer und es gibt ein entsprechendes Wettrüsten mit den Accounts und sowas, und Anonymitätsgeschichten, die sie da machen, damit und Wettsyndikate und dergleichen. Also das ist ein ganz lustiges Spiel da, aber im Wesentlichen funktioniert es, denn die Firmen leben ja ganz gut. Ja. Ja, und bei uns würde es eben auffallen, wenn irgendjemand das nutzen würde. Genau. Also es gibt nicht so viele Leute, die Zugriff auf diese Live-Daten haben und die Daten, die wir rausgeben, werden je nach Kunden auch verzögert. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Medienfirma bist, die das Ganze in einem Stream abbildet, dann willst du nicht, dass der Stream komplett live ist, sondern leicht verzögert. Und genau, das stellen wir technisch sicher.
Das heißt, ihr habt nicht nur die Daten über den Spielverlauf, sondern ihr holt euch, also ihr gebt auch den Medienfirmen sozusagen die Möglichkeit, dann eure Daten anzuknüpfen, um dann dieses Video mitzusehen.
Genau, richtig. Also wir schicken die Live-Daten, wir schicken die Videodaten, Kommentator-Feeds und dann gibt es daneben noch die aufbereiteten Sachen wie Statistiken und Wahrscheinlichkeiten. Und die Verzögerung von es passiert im Spiel zu es ist in unserem System liegt so unter 100 Millisekunden. Und dann die Verzögerung von es kommt im System an und wir schicken es an die Wettkunden raus. Die Wahrscheinlichkeiten liegt nochmal im Bereich von so, sagen wir mal, 50 bis 80 Millisekunden. Das ist so die Geschichte. Und die ganzen Video- und Live-Geschichten, die an Kunden gehen, die keine Live-Daten haben dürfen, aufgrund eben genau dieser von dir genannten Betrugsszenarien, die werden natürlich dann ein paar Sekunden verzögert. Ich weiß nicht, manchmal siehst du das ja auch, wenn du bei der Fußball-WM fällt's mir immer auf, ne? Weil jeder guckt es und jeder guckt irgendwie über einen anderen Stream oder über einen anderen Anbieter. Und manchmal sitzt du da und du hörst den Jubel und siehst erst das Tor 10 Sekunden später.
Ja. Ja, das stimmt, ja. Können andere Unternehmen aus anderen Branchen was von eurer Architektur lernen? Ihr seid ja viel schneller auf Realtime gegangen wie andere, also Real oder Near-Time kann man es ja besser bezeichnen. Andere Unternehmen sind noch nicht, vielleicht gar nicht so weit. Wie seid ihr sozusagen nativ in den Bereich gegangen? Also wart ihr gleich Real oder Near-Time? Oder habt ihr euch irgendwie erst am Anfang anders beholfen? Und vor allem dann nochmal zusätzlich die nächste Frage, sorry, zwei Fragen. Das sind doch schiere Datenmengen, muss man sich vorstellen, oder?
Ja, beides richtig. Also wir haben zur ersten Frage, wir haben tatsächlich in Near-Time begonnen. Ich habe so ein bisschen Hintergrund in der Regelungstechnik, habe da auch meine Promotion gemacht und sowas. Das heißt, nicht Near-Time ist für mich gar nicht spannend. Das ist irgendwie, genau. Das ist für mich fast überraschend, dass es sowas noch gibt. Stimmt natürlich nicht, aber weil eben unser erster großer Kunde diese Wettfirma war und die brauchten das ja so gut wie Realtime, also eben Near-Time, wie du sagst, war das von Anfang an quasi die Grund-DNA der ganzen Geschichte. Und das ganze System ist auf minimale Latenz und hohe Robustheit und so ausgelegt, weil du natürlich nicht willst, dass du zwischendrin plötzlich mal blind bist, weil irgendein Server sich verabschiedet. Ne? So. Was können andere davon lernen? Schwierig, weil ich verstehe, dass man häufig vor Near-Time zurückschreckt, weil es komplexer ist. Aber eigentlich, muss ich sagen, ist es das eigentlich auch nicht wirklich. Also natürlich hast du nicht diese sehr entspannte Kontrolliertheit, die du hast, wenn du die Dinge einfach nur sammelst und dann irgendwann in der API bereitstellst. Ja? Aber die grundsätzlichen Infrastrukturbauteile heutzutage sind so robust, sind so gut dokumentiert, dass ich nicht empfinde, dass es einen großen Komplexitäts- oder Kompliziertheitsunterschied macht. So. Und jetzt sagst du, okay, ja, das sind große Datenmengen. Das stimmt schon, das ist richtig. Die Frage ist, wie viel davon brauchst du tatsächlich? Weil die Spieler sich nur in einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen können. Also vielleicht brauchst du nicht wirklich alles. Und selbst wenn, ist es immer noch die Frage, ist es wirklich groß in Bezug auf das, was du, also auf Infrastruktur, die du leicht bauen kannst. Ne? Und dann muss ich sagen, nein, ist es nicht. Denn wenn du dir überlegst, dass da 10, 15 Spieler in einer Lobby sind und die mit einer Latenz von 20 Millisekunden dieses Spiel sehen, ja, dann kann es nicht so viel sein. Dann kannst du 20 Spiele auf einem Rechner laufen lassen und das lastet gerade mal einen Rechner aus. Und so ist es auch. Und wenn du dir die Daten anguckst, die bei einem Spiel anfallen, dann sind es im Bereich, selbst wenn du es nicht komprimierst und sowas, wenige Gigabyte über eine Stunde bis zwei Stunden. Das ist nicht viel. Ja. Auch die gesamten Datenbanken, wenn du die ganzen historischen Datenbanken dir ansiehst, klar, das sind dann irgendwann ein paar Terabyte, weil wir pro Jahr 10.000 bis 15.000 Spiele haben, je nach Titel. Ja, das ist ein bisschen mehr als die 34 mal 17 oder sowas, die es in der Bundesliga gibt. Aber letzten Endes alles sehr machbar. Ich meine, heutige Rechner sind schneller gewachsen als die E-Sports-Daten, der E-Sports-Datenanfall. Ja. Also da muss man keine Sorge haben.
Ist dann auch ein Produkt von euch, also könnte ich würde jetzt ein E-Sports-Team besitzen oder wäre Analyst im E-Sport, könnte ich bei euch Daten einkaufen oder erhalten, um meinen Gegner zu analysieren?
Ja, und das war eine unserer Produktlinien. Bis vor einiger Zeit. Man muss aber sagen, dass die E-Sports-Teams im Moment noch keinen Fokus haben und kein ausreichendes Budget, so dass das ein interessanter Markt ist. Es gibt da pro Titel ungefähr, sagen wir mal, Dutzend halbwegs zahlungskräftige Teams. Es ist deutlich weniger als im Fußball, muss man sagen. Ne? Und auch die sind weniger zahlungskräftig als die Fußballteams. Und die, das ist da mal kulturell noch nicht so verankert. Also ganz viel von den Analysten dort sind ehemalige Spieler, die, und es hat sowas Ähnliches hat ja lustigerweise der Analyst von Mönchengladbach auch gesagt, ne, dass die Kommunikation sein größtes Problem ist und dieses Mauern oder Traditionen aufbrechen. Und das ist so ein bisschen auch so. Es sind ehemalige Spieler, die sind gewohnt, sich durch die Wiederholung, durch die Replays durchzugehen. Die haben so ihre eigene Art und Weise, wie sie Dinge analysieren. Und die sind dann zu Coaches oder Analysten geworden. Ne? Ja. Und man muss auch sagen, es ist ein Level, auf dem die sich bewegen, das sehr schwer von einem Produktdesigner zu greifen ist. Also kannst du ein Produkt bauen, das für einen Menschen auf diesen Fähigkeiten-Level interessant ist, das genau die Sachen enthält, die er sehen möchte. All diese feinen Synergien und diese Hinweise auf das taktische Vorgehen. Und da muss ich sagen, da glaube ich, sind die Analysten noch besser. Die sehen sich das an und Menschen können Muster sehen, können Intentionen sehen, die schwer in einem Produkt unterzubringen wäre, ohne das komplett zu überfrachten.
Aber ja, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite könntet ihr ja auch das Produkt bauen, indem ihr diese Vorhersagen übernimmt. Also ihr könntet ja auf der einen Seite Rohdaten zur Verfügung stellen, die ihr durchgeschleust habt, verarbeitet habt und abgelegt habt. Aber auf der anderen Seite könntet ihr auch fertige Produkte im Sinne von, ich hole mir jetzt von Team A die Taktiken der letzten 3 Jahre. Wie haben sie gespielt, auf welchen Maps und wie haben sie die erste Runde gespielt, wie haben sie gespielt, wenn sie vielleicht mal 3-mal verloren haben, und auf der Basis kann dann der Analyst ja weiterarbeiten. Also es ist ja nicht immer eine 1 oder eine 0, schwarz oder weiß, ob alles oder nichts, aber Teilbereiche funktionieren. Ich versuche auch gerade noch in den Kampfsport zu kommen. Da ist ja viel MMA gerade in Deutschland, UFC in Amerika, und ich prognostiziere, und teilweise ist es, glaube ich, schon, habe ich jetzt eine News gelesen, der erste Analyst ist auch in den Bereich eingestiegen, um auf Basis der Daten, die über die Kämpfer analysiert werden, rauszufinden, wie ist die Taktik der Person. Und das ist natürlich auch nochmal spannend. Ja. Also ab welchem Reifegrad wird eigentlich in Organisationen oder Sportarten dann auf die Daten so zurückgegriffen, dass sie wirklich einen großen Wettbewerbsvorteil holen. Ne? Ja. Und wie du sagst, da sind sie teilweise gerade noch am Verarbeiten und am menschlichen Interpretieren und noch nicht an Mensch-Maschine.
Mhm. Ja, also was wir hatten, ich kann das auch zeigen, per Screenshare. Allerdings ist gerade kein Match live, also es ist schwierig. Was wir natürlich anbieten, ist eine Visualisierungsplattform, die dir zeigt, was in dem Spiel gerade stattfindet, wer gerade wo ist, was die Stats sind und so weiter und so fort. Und das ist im Grunde so eine Startplattform für einen Analysten, der davon ausgehen kann. Und der kann auch durch die vergangenen Matches durchgehen und sich das so ansehen. Ja. Nur so Feinheiten, ich bin zum Beispiel ein großer Basketballfan, ja. Und man sieht sich so ein Basketballspiel an und man spürt in einem Moment, okay, da kippt das Momentum. Und dann fragt man sich, okay, wieso? Wieso kommen die auf einmal nicht mehr durch? Was haben die anderen in der Verteidigung geändert? Und meistens sind so ganz, ganz kleine Dinge. Ja? Meistens ist es einfach nur ein bisschen mehr Willen und ein bisschen ein leicht anderes Spacing. Und das ist für einen Menschen leicht zu erkennen. Aber, und eine Maschine kann man das sicherlich auch beibringen. Nur kostet dieses Beibringen einmalig eben einen gewissen Investitionsaufwand, der erstmal in der Branche vorhanden sein muss. Und da sehe ich Fußball eben mit einem deutlichen Vorsprung.
Ja, es ist spannend, wie da in der die Wettindustrie, die Pornindustrie, das sind eben schon die Industrien, die das Geld haben, um nochmal neue Standards zu setzen und Möglichkeiten auszuprobieren. Und wie du sagst, ich glaube, nicht ohne Grund in letzter Zeit ganz, ganz viele Streamer versuchen auch sozusagen Wettplattformen mit zu promoten, kriegen da unglaublich viel Geld, was ich mal so gesehen habe, weil natürlich damit auch viel verdient wird.
Mhm. Ja, also, und der Markt wächst auch sehr stark. Also da werden einige spannende Sachen in der Zukunft kommen, glaube ich. Und ich glaube auch auch andere Sachen, die durch dieses schnellere Medium, also ich glaube, es wird eine Videospielspezifische Wettkultur geben. Also viel kürzer getaktete Wetten, Live-Wetten, mehr Pooling und so. Es ist, ich erwarte immer jedes Jahr, dass es kommt und jemand den großen Durchbruch macht. Aber auch da sind es natürlich so Traditionen und Pfründe und haben wir doch schon immer so gemacht.
Beim Thema der Wettindustrie, liefert ihr denen nur Rohdaten oder baut ihr auch mit die Wahrscheinlichkeiten?
Beides, je nachdem, was sie möchten. Die großen Firmen haben meist ihre eigenen Statistikteams und die haben es dann lieber, wenn sie nur die Rohdaten bekommen und dann haben sie ihre Datenpipeline, wo dann am hinten die Modelle rauskommen. Kleinere Teams, die das noch nicht haben, nehmen gerne die Wahrscheinlichkeiten. Und wir haben auch eine Plattform, die wir anbieten, wo wir tatsächlich Wettquoten von Anbietern einlesen und die auf einer Marktplattform eben anbieten, sodass jemand, der weder eine Statistikabteilung hat, noch ein eigenes Trading-Team hat, noch das möchte, einfach diese Wettquoten nehmen kann und sie schnell auf seinen Websites anbieten kann. Also so wie eigentlich wie Amazon, ne? Wo es mehrere Leute gibt, die was verkaufen wollen und dann kannst du dahin und dann kannst du es kaufen. Ja. Ohne dass du jetzt selbst eine Fabrik brauchst, um es herzustellen im Grunde.
Ja, also ja, fair.
Wieder die Convenience-Geschichte, ne?
Ja. Entwickelt sich da euer Modell noch weiter oder sind die Produkte ähnlich? Du hast gesagt, ihr habt ein Produkt oder zwei sind irgendwie abgeschafft worden. Warum frage ich das? Wir sind ja noch gar nicht, wir haben noch wenig Buzzwords in Richtung AI und KI genutzt. Sollten wir vielleicht noch. Also die Themen, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, ist, glaube ich, klassisch Data Science, statistische Modelle, die ihr gebaut habt, die es, glaube ich, auch schon vor 5 oder 10 Jahren gut auf dem Markt gab, die man nutzen konnte. Mhm. Ändert sich durch die Hype-Themen irgendwas bei euch?
Ja, das tut's. Und ich hätte diese ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnungen auch als AI verkaufen können, weil vor 5 Jahren hat es jeder AI genannt. Ich habe mich immer bemüht, das nicht zu tun, weil ich den Begriff Machine Learning einfach viel besser finde. Aber bevor wir jetzt in so eine philosophisch-politische Debatte reinkommen, ja, sicherlich. Also wir erwarten, dass sich die Art, wie Nutzer in der Zukunft Medien und damit auch Daten konsumieren, stark ändern wird durch diese Large Language Models, die jetzt draußen sind. Das heißt, es wird mehr in die Richtung Chatbots gehen, es wird mehr in die Richtung aufbereitete Personalized Feeds gehen. Und wir haben da was in der Pipeline, das wird demnächst kommen, allerdings darf ich da noch nichts drüber erzählen.
Okay.
Ja. Tut mir leid.
Ja, ist gut. Wir haben so ein bisschen philosophisch politisch abbiegen. Glaubst du, dass uns der Hype hilft?
Sehr Nein, ich glaube nicht. Nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Nein, ich halte ihn für extrem schädlich, weil es an den falschen Stellen die falschen Ideen erzeugt und auch gefährliche Ideen. Also ich bekomme das einerseits mit, wenn viele Menschen jetzt plötzlich Angst haben davor, was diese Modelle tun können. Diese Modelle, die anderen für sich eigentlich nur Texte vervollständigen und das auf eine extrem plausible Art und Weise tun. Ja, ich benutze die selbst in wohl abgesteckten Aufgaben. Die sind toll, die sind wunderbar. Ja, aber sie sind nicht intelligent und sie sind keine Bedrohung per se. Ja, das ist also die eine Geschichte. Dann die andere Geschichte, dass Leute, die über die Verteilung von Ressourcen entscheiden, einen zu positiven Eindruck davon haben, was die können. Und dann werden Ressourcen in eine Richtung geschickt, wo man, baut jetzt hier dieses System, ohne zu bedenken, was die, oder ohne verstanden zu haben oder richtig internalisiert zu haben. Und ich hoffe, es soll nicht jetzt arrogant klingen, ja, aber ohne internalisiert zu haben, was die Fallstricke da sind, was die Begrenzungen sind. Und dann wundert man sich ein halbes Jahr oder ein Jahr später, dass das Ding eben halt nichts kann. Oder das nicht kann, weil für ein Produkt, das du auf den Markt bringst, reicht es nicht, wenn das Ding nur 80% kann oder in 80% der Fälle richtig ist. So ein Produkt auf dem Markt, jedes Produkt, das wir nutzen, hat eine extrem hohe Zuverlässigkeit. Ja? Meine Waschmaschine explodiert nicht in 20% der Fällen oder zerschreddert die Teller in 20%, Spülmaschine in 20% der Fälle. Ne? meine Schuhe fallen nicht auseinander jedes fünfte Mal, wenn ich versuche, sie zu binden oder machen automatisch einen Knoten, den ich nie wieder aufbekommen kann. Das funktioniert so nicht. Die Dinge müssen zuverlässig sein. Und wenn etwas nur 80% Zuverlässigkeit hat, dann ist es noch kein Produkt. Dann wird es nicht angenommen werden. Ne? Außer es ist eine Wettvorhersage. Das ist was anderes. So. Da funktionieren die Sachen ja auch gut.
Ja. Ich bin auch zwiegespalten zu dem, was du sagst. Ich denke aber auf der anderen Seite, wenn man sich die letzten Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte anguckt, brauchen wir ja Hype und ein Stück weiter nach vorne zu kommen. Also ohne die Hypes würde es, glaube ich, keine Veränderung im Markt geben. Auch wenn viele Fachexperten, Expertinnen natürlich wissen und gehen und wie auch du zurücklehnen und sagen, okay, aber davon ist viel vielleicht unbegründet oder ja, wir müssen aber an Folgendes denken. Auf der anderen Seite hilft es, glaube ich, schon teilweise, die Themen weiter voranzutreiben, weil vor Jahren war es Data Science. Das wird jetzt, ist jetzt gerade nicht mehr im Fokus, aber ich glaube schon, dass wir jetzt plötzlich schon nochmal einen neuen Shift zu Budgets haben in Richtung IT-Abteilung, in Richtung Digitalabteilung, die wir dann, das ist unser Job als Experten, wieder richtig einsetzen sollen. Und zwar nicht für, wir bauen mal irgendwas Tolles, was glänzt, sondern eher, was kann dem Business wirklich Mehrwert liefern. Mhm. Und dann auch aufteilen im Sinne von Innovation versus Fundament bauen.
Da bin ich voll auf deiner Seite. Und das macht das Ganze im Grunde zu einer Art Kommunikationsaufgabe. Und ich habe den Eindruck, dass das Schwierigste in unserer Branche, neben dem, du musst die Daten erst bekommen, ist die Kommunikation dessen, was es heißt und was es kann und was wir damit machen können. Und das, was ich dem Hype vorwerfe da, ist ja, dass er eine sehr, sehr laute Stimme ist, die dafür sorgt, dass diejenigen, die versuchen, hier klar zu kommunizieren und die Ressourcen in die Richtung des maximalen Nutzens zu steuern, dass die eventuell im Rauschen untergehen, was es denn ergibt. Weil, also konkretes Beispiel, ich habe es tatsächlich so schon erlebt, jetzt nicht in einer aktuellen Firma, dass eine Kommunikation, was so ein Ding kann, von dem CEO, es ist overruled, beiseite gewischt wurde. Ja, aber ich habe doch gelesen, das kann das und das machen. Mit dem Unterton, ja, ihr wisst ja gar nicht wirklich, was das kann. Ihr bremst ja hier nur und so weiter und so fort. Ne? Und es ist natürlich leicht, einem Evangelisten und einer sehr, 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 sehr lauten, positiven Stimme zuzuhören, weil sie dir genau das liefert, was du möchtest. Ne? Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hier ist ein magischer Ring, der dich zum besten Basketballspieler der Welt macht, vielleicht würde ich tatsächlich zuhören, ja. Vielleicht würde ich dem den magischen Ring abkaufen. So.
Ja. Kriegst du Angebote danach, ja.
Super.
Ja, verstanden.
Ja. Aber ja, natürlich hast du auch recht. Es fließt viel Aufmerksamkeit und viel Geld jetzt auf einmal wieder dahin. Das ist, das hat auch was Gutes, ja, das stimmt, ja.
Jetzt haben wir viel über die technischen Themen gesprochen. Du hast am Anfang was so zwischen den Zeilen gesagt, dass E-Sports ja eigentlich grundsätzlich schon mit den Datenmengen selber kommt. Hast du das Gefühl, dass es dadurch einfacher jetzt bei euch auch in der Kommunikation ist, sowas zu verwenden? Also in anderen Bereichen gibt's halt eben noch nicht viel Daten und es ist vielmehr die Aufgabe eines Evangelisten, das in die Organisation zu tragen. Ihr habt ja von Hause aus schon Daten, die vielleicht auch eingesetzt werden.
Super Frage. Ich bin mir nicht sicher, weil die meisten Kunden, die wir haben, nicht nativ und vorwiegend E-Sports sind, sondern auch E-Sports machen. Und dementsprechend vielleicht manche, also ich weiß, dass wir am Anfang zum Beispiel größere Probleme hatten mit der Erwartung, dass wie im Fußball oder im Tennis die Daten nur alle 30, 40 Sekunden kommen und auch dann nicht irgendwie ordentlich aufgelöst sind und du viele, viele Dinge gar nicht machen kannst. Das heißt, die Grundidee, was für Märkte, Wettmärkte du anbieten kannst oder welche Einblendungen du für dein Medienangebot machen kannst, Das muss sich da noch entwickeln, weil man noch sehr in den alten Bahnen gedacht hat, wenn es die klassischen Wettanbieter sind, ne? Medienangebote aus dem Internetbereich natürlich nicht. Die sind vorne weg und wollen meist Sachen, die noch gar nicht möglich sind. Ne? Oder Sachen, für die man noch nicht genug Geld in die Hand genommen hat.
Ja. Klassisch Legacy versus eigentlich der Innovation und den Themen, die so klassisch
sind. Ja, ja. Auf jeden Fall, ja.
Kann man dann die anderen als Early Adopter bezeichnen bei so einem Hype-Zyklus? Mhm. Oder kann man davon viel lernen und hat die Situation, also wie weit sind die auseinander? Sind die 2, 3, 4 Jahre auseinander und die Themen, die ihr da entwickeln würdet, würden noch gar nicht groß in den Markt eindringen?
Ich glaube, es ist eine Frage des Willens. So, es ist wie wenn du sagst, ich möchte jetzt morgen anfangen, jeden Morgen 10 Liegestütze zu machen. Mach's einfach, ja. Beginn einfach heute damit. Und auch da ist es, glaube ich, häufig so eine Sache von, okay, das ist möglich, okay, das wollen wir dann jetzt vorantreiben und dann reden wir vielleicht von einem halben Jahr oder einem Jahr, bis das in allen Produkten und in der gesamten Philosophie angekommen ist. Aber technisch gesehen sehe ich keinen extremen Vorsprung, den die andere Seite hat, den die Legacy-Seite, sagen wir mal, nicht aufholen könnte. Aber natürlich sind solche technischen Sachen, die werden immer unterschätzt. Ne? Und deswegen passiert zum Beispiel gerade sehr, sehr viel in Saudi-Arabien.
Habe ich schon gehört, ja.
Ja, ne?
Ja. Ja. Aber hol die Hörer und Hörerinnen gerne ab.
Ja, gerne. Der Kronprinz Saudi-Arabiens hat eine Vision für Saudi-Arabien für, ich glaube, 2035 ausgegeben. Vor dem Hintergrund, dass das Öl einfach nicht mehr immer fließen wird und er möchte Saudi-Arabien gerne in eine digitale, moderne, auch touristenbasierte Wirtschaft überführen. Und einer der Teile hier ist tatsächlich E-Sports. Das heißt, das größte E-Sports-Turnier weltweit findet in Saudi-Arabien statt. Das haben sie einfach mal so beschlossen und getan. Einer unserer Partner, für die wir Daten liefern und die Dateninfrastruktur bereitstellen. Saudi-Arabien organisiert dann auch die Olympischen Spiele, E-Sports und sowas. Also es ist da ist viel, ich möchte jetzt bei Saudi-Arabien nicht grüne Wiese sagen, ja, aber sagen wir mal, unbebautes Land, das man natürlich entsprechend leichter dann formen
kann. Ebnen kann, ja.
Ja.
Ja. Auch davon kann man viel lernen. Ne? Also ich merke immer wieder, wenn man in der Zeit, wo ich mich viel in die Daten- und AI-Themen eingearbeitet habe, AI und KI, die ganzen Hype-Themen, da musst du ja jetzt wirklich fast täglich mit dran sein. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn man auch weit vorne dabei ist, also zum Beispiel in Unternehmen arbeitet, die schon viel Innovation vorangetrieben haben, hilft es oft nicht mehr in der eigenen Industrie nach Neuerungen zu schauen, sondern in andere Industrien zu blicken. Das heißt, wie bei dir Fußball versus E-Sports klassisch. Ich glaube, dass man viel von den Teilbereichen lernen kann und sie dann auch erfolgreich umzusetzen. Und ihr habt wieder auf der anderen Seite nochmal viel mehr Innovatoren, die klassisch von, wie du sagst, auch von Vereinen im Fußball, die es da gar nicht gibt. Auf der anderen Seite gibt's in Amerika NFL und Co., die natürlich ganz anders nochmal vielleicht Fitnessdaten verarbeiten, wie man erinnert. Und da könnt ihr vielleicht noch was lernen. Vielleicht kriegt man irgendwann Gesundheitsdaten der jeweiligen E-Sports-Spieler, um rauszufinden, wie fit ist die Person gerade, ne? Und hat die wirklich diese Aufmerksamkeitsspanne, die man gerade braucht im Spiel.
Mhm. Ja. Da gab es spannende Sachen, angetrieben von der Uni Köln, die das untersucht haben und die auch den Blutdruck und Herzschlag und so weiter gezeigt haben, dass die Leistungsparameter, also dass dieser Kreislauf so viel aushalten muss wie der von einem Profisportler, der seinen Körper bewegt. Ja, das ist also super spannende Sachen. Und ja, du hast voll recht. NFL, NBA, das sind große Vorbilder da, wo wir auch gerne mal rüber gucken und uns angucken, wie die ihre Sachen visualisieren. Ja. Ich habe immer die Vermutung, dass ich einen blinden Fleck habe, weil ich zu sehr auf Sport gucke und versuche immer irgendwo noch eine andere Branche zu finden, die das gut macht, aber nicht sportnah ist. Ne? Aber also ich bin da für Tipps dankbar.
Ja, muss auch mal überlegen. Formel 1 interessiert mich, ist aber auch wieder Sport. Also nicht an sich Sport, also nicht interessiert mich im Sinne von, ich guck's gerne, sondern ich glaube, die Daten sind da extrem spannend. Muss man mal rausfinden, in welche Richtung es.
wahrscheinlich ist das der Sport, der datenmäßig am allerweitesten vorne dran ist, oder? Diese Telemetriedaten.
Ja, wirkt auf mich
aus. Ist ja Wahnsinn. So, ist ja großartig.
Ja. Und auch viel Real- oder Near-Time-Daten, die Timing verwenden. Ja. Dann würde ich dir, wie jedem Gast, die zwei Fragen am Ende stellen. Machst du noch was privat mit Daten? Also spielst du noch Counter-Strike? Und welchen Filmtitel würdest du deinem Data-Game geben?
Okay, ich habe auch eine Gegenfrage, wenn das erlaubt ist.
Ja.
So, was mache ich privat mit Daten? Also ich versuche einerseits, soweit es geht, irgendwie datengetrieben zu entscheiden, weil ich gemerkt habe, dass ich meinen Impulsen nicht notwendigerweise immer vertrauen kann. Ja, so manchmal leiten die mich in allzu bequeme Entscheidungen, ja, oder in bestimmte Muster, die sich halt so ausgebaut haben. Und ich begreife auch für mich Zeit als Kernressource sehr stark. Also für mich ist, ich rechne ganz viel auf die Zeit runter und wie viel Zeit investiere ich, um dies oder jenes zu bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich zur Datennutzung zählt. Also, ja. Und welchen Film oder Serientitel? Ich glaube, um täglich grüßt das Murmeltier. Und zwar nicht deswegen, weil es so edgy und so leicht zynisch ist, sondern ich glaube, jeder kennt täglich grüßt das Murmeltier, aber das ist dieser Reporter, der jeden Tag aufwacht und immer wieder diesen gleichen Tag durchlebt. Und ich empfinde es als eine der größten Herausforderungen im täglichen Tun, die Entropie zu bekämpfen. Ne? Du hast so ein System, du hast so eine Gemeinschaft an Leuten und über Zeit sammeln sich halt so kleine Prozesse fangen an zu schleifen. Hier rüttelst ein bisschen, da sammelt sich ein bisschen Müll an und so weiter. Und eine der, finde ich, für mich am schwierigsten zu verdauenden Tätigkeiten ist, dass man im Leben immer hinter dieser Entropie her aufräumt. Ja? Man ist die ganze Zeit der Gärtner, der die Sachen wieder so in Form bringt. Und es ist bei der Datenwelt genau das Gleiche wie überall sonst. Und deswegen würde ich sagen, ein Großteil des Tages besteht darin, sich umzusehen und zu gucken, okay, welches Blümchen muss denn jetzt geschnitten werden? Und wo müssen wir einen Prozess wieder anpassen?
Ja. Ihr Hausmeisterarbeiten nenne ich sie immer, ja.
Ja, absolut. Ich wollte dich auch was fragen. Ne?
Ja.
Und zwar, du hast ja jetzt schon mal ein paar Podcast-Folgen gemacht und da würde mich interessieren, welche früher gehegte Meinung hat sich am stärksten geändert oder welche Vorhersage oder Aussage, die du mal gemacht hast, würdest du nachträglich am liebsten revidieren?
Sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich habe früher immer den Scherz darüber gemacht, dass Data Scientisten erst eingestellt wurden und dann festgestellt wurden, dass es Data Engineers sind, die man braucht, um die Sachen zu machen. Mein Gefühl ist, das hat sich leider nicht geändert. Im Gen-AI-Umfeld dem AI-Thema wird stark durch Gen-AI hinterhergelaufen. Und wenn man aber dann feststellt, dass man mit einem Large-Language-Modell zum Beispiel Customer Service oder etwas anderes optimieren will, fehlt doch die Dokumentation, die man braucht. Also das Fundament für viele Bereiche im Data-Bereich, im Digitalisierungsbereich, wird nicht angegangen, bevor eigentlich was anderes angegangen werden muss. Das ist für mich ein Thema, was sich leider nicht verändert hat, was ich hätte verändern sollen. Und was ich revidieren kann, ist eine spannende Frage, muss ich mal wirklich drüber nachdenken. Ich bin gerade dabei, zu versuchen, alle meine über 260 aufgenommenen Podcast-Folgen zu transkribieren, und dann durch ein Large Language Modell mal durchzujagen, um zu gucken, ob man auf der Basis, was du jetzt gerade erwähnt hast, eigentlich mal eine Historie macht. Was waren meine ersten Themen vor Jahren? Was sind jetzt meine Themen? Hat mich in der Zeit mit den ersten 10, 20, 30 Folgen beschäftigt, was beschäftigt mich jetzt. Das ist ganz spannend. Und dann vielleicht aber auch so eine Art Modell draus zu bauen, dass man dagegen fragen könnte. Also dass jeder, also die Frage, die du mir jetzt gestellt hast, auch da reinstellen könnte. Das ist mal so ein bisschen das Hirngespinst, was ich gerade im Kopf habe und gucke, ob ich das mit meinem Team hinbekomme.
Aber das ist eine schöne Idee. Sehr meta, sehr passend.
Ja. Vielen, vielen Dank für die Frage. Sehr, ich mag das meistens so, dass ich Fragen stelle und keine bekomme. War eine sehr gute Frage. Vielen, vielen Dank.